Frau Professorin Bannberg, die Inanspruchnahme des Beratungsnetzwerks Amokprävention hat im Jahr 2022 erheblich zugenommen. Woran liegt das?
Das ist eine schwierige Frage. Wir betreiben das Beratungsnetz Amokprävention ja schon seit Mitte 2015 und die Inanspruchnahme verläuft immer wellenartig, also mal mehr, mal weniger. Aber man kann sagen, es war im Schnitt immer so, dass 1 bis 2 Anrufe in der Woche stattfanden. Und mittlerweile ist es so, dass im Jahr 2022 manchmal 2 bis 3 Anrufe am Tag eingehen oder eben Kontaktaufnahmen per E-Mail, in dem Personen schildern, dass sie letztlich den Verdacht haben, dass jemand in ihrem Umfeld eine Amoktat begehen könnte, also entweder konkret Äußerungen tätigt, dass er Amok laufen wird oder dass er vielleicht eine Amoktat begehen könnte oder Sympathien für Amoktaten äußert. Und man kann sich natürlich schon fragen, wieso kommt es zu diesem Aufschwung letztlich dieser Beratungsintensität? Ich denke, das hat mit bestimmten Entwicklungen in diesem Jahr zu tun, die am Ende auch möglicherweise mit der Corona-Pandemie und den Einschränkungen zu tun haben. Es kann auch sein, dass sozusagen eine Krisennachricht die andere jagt. Wir nehmen ja alle in den Medien sehr beunruhigende Nachrichten wahr. Die Corona-Pandemie hat viele Menschen unter Druck gesetzt, entweder ganz persönlich in Krisen geschafft oder letztlich auch wirtschaftlich unter Druck gesetzt. Personen haben Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder sie haben irgendwelche Isolation erfahren. Also es gibt persönliche Krisen, es gibt aber auch eine sehr nervöse gesellschaftliche Stimmung, die mit dem Ukraine-Krieg zusammenhängt und dann den möglichen wirtschaftlichen Folgen, die wir in Deutschland ja auch spüren. Und man kann sagen, dass Menschen, die sich persönlich unter Druck gesetzt sehen, die isoliert sind, die vielleicht auch psychische Probleme haben, dass sie zum Teil mit Suizidgedanken auf diese Krisen reagieren können, dass manche aber auch angeregt, insbesondere durch Medienberichterstattung, mit den Gedanken an eine Amoktat und anschließendem Suizid sich befassen. Und es spielt schon eine Rolle, dass wir seit vielen Jahren wieder einige Taten junger Täter haben, neuerdings auch an Universitäten. Also im Januar die Tat an der Universität in Heidelberg, dann eine Tat an der Fachhochschule in Hamm. Und wir haben verhinderte Amoktaten, bei denen es sehr knapp war, wie etwa am Don Bosco-Gymnasium in Essen. Wir haben aber auch Berichterstattung über reale Fälle wie die Amokfahrt in Berlin, die Amokfahrt in Mannheim und andere und eine sehr ausufernde Berichterstattung etwa über die Amoktat an der Grundschule in Texas, die ja immer noch in den Medien eine Rolle spielt wegen des polizeilichen Einsatzverhaltens. Also all das führt dazu, dass Menschen, die sich vielleicht schon ansatzweise mit einer solchen Idee beschäftigen, nun angeregt werden, vielleicht konkretere Vorbereitungen in Richtung Amok zu tätigen.
Was versteht man denn unter Amoktaten? Gibt es auch Fälle mit ideologischem Hintergrund?
Ja, das ist eine interessante Frage. Unter Amoktaten versteht man Mehrfachtötungen in einem engen zeitlichen Zusammenhang. Eine Person plant ganz konkret, so viele Menschen wie möglich zu töten, am liebsten mit Schusswaffen aus Sicht der Täter oder Tatgeneigten, aber häufig auch mit anderen Dingen, also mit Fahrzeugen oder mit Sprengmitteln oder mit Hieb- und Stichwaffen, wenn man keine Schusswaffen zur Verfügung hat. Und man kann natürlich feststellen, dass seit einigen Jahren sich manchmal die Grenzen verwischen. Also Amoktaten sind eigentlich Mehrfachtötungen ohne einen ideologischen Hintergrund, weil diese Täter eine persönliche Problematik aufweisen, in der Regel eine psychische Erkrankung oder psychische Störung, eine Persönlichkeitsstörung und vor diesem Hintergrund mit ihren Lebensschwierigkeiten dann in Richtung einer Amoktat, einer Mehrfachtötung denken. Und es ist nicht zwingend so, dass eine solche Person auch extremistische Ansichten pflegen muss, aber es ist möglich. Die Dinge können sich vermischen und so etwas spüren wir zuletzt auch bei vielen Tatgeneigten, die sich sowohl rechtsextremistisch und in Richtung einer Amoktat äußern, das heißt auch in Bezug auf ihre Institution, sei es nun Schule, sei es eine Behörde, sei es eine sonstige Einrichtung oder auch ein Unternehmen, äußern dort, viele Menschen töten zu wollen, die ihnen vielleicht angeblich Böses getan haben, aber gleichzeitig rechtsextremistische oder auch andere staatsfeindliche oder islamistische Ansichten äußern. Das kann sich also vermischen und trotzdem kann man von einer Amoktat sprechen, wenn diese Mehrfachtötung aus einem individuellen Motiv bei einem Einzeltäter und Einzelgänger hier im Vordergrund steht, wenn also die Person nicht in ideologische, extremistische Gruppenaktivitäten eingebunden ist.
Amoktaten werden durch junge und erwachsene Täter begangen. Gibt es Unterschiede?
Ja, es gibt Gemeinsamkeiten. In der Regel hat man es ja mit Einzelgängern zu tun, die sehr schwer Kontakt aufnehmen zu anderen, deren emotionale Befindlichkeit schwer einzuschätzen ist, die aber in der Regel einen sehr negativen Eindruck auf andere Menschen haben, kaum positive Lebensplanungen und Lebensziele verfolgen und gleichzeitig sehr viel unterdrückte Wut oder auch Hass auf andere Menschen und deren Lebensstil haben und dann anfangen, über ihr eigenes Unglück hinaus letztlich andere Menschen verantwortlich zu machen für ihr Unglück und dann in solche Vorbereitungshandlungen eventuell übergehen. Das ist also die Gemeinsamkeit von jungen und erwachsenen Tätern. Man kann aber auch sagen, dass bei den jungen Tätern bislang die wirkliche psychische Erkrankung im Sinne einer paranoiden Schizophrenie wohl keine Rolle spielte. Das kann man jedenfalls sagen bis zu diesem Jahr. Es sieht aber so aus, als sei es bei den Fällen, die in diesem Jahr geschehen sind, anders gewesen, dass also auch paranoide Schizophrenien auch bei jungen Tätern mittlerweile relevant sein können. Früher war das nicht so. Man kann bei den erwachsenen Tätern dagegen einen ganz erheblichen Anteil, nämlich über ein Drittel der Täter ausmachen, die eine paranoide Schizophrenie haben, also eine schwere psychische Erkrankung mit Wahnvorstellungen. Würden diese Menschen eine solche Tat überleben, dann hat man es in der Regel mit der Schuldfrage im Sinne einer Schuldunfähigkeit zu tun. Also schuldunfähige Menschen können durchaus eine Tat planen, aber sie begehen sie letztlich aufgrund von Wahnvorstellungen, die krankheitsbedingt sind. Und bei den jungen Tätern war das bisher nicht der Fall. Und bei 2/3 der erwachsenen Täter ist das eben auch nicht so. 2/3 der erwachsenen Täter sind persönlichkeitsgestört, wären aber im strafrechtlichen Sinne voll schuldfähig. Das sind eigentlich Detailfragen, die letztlich ja juristisch zu klären sind, aber sie erklären natürlich auch, warum Menschen mit solchen psychischen Problemen an eine Tat wie eine solche schlimme Mehrfachtötung überhaupt denken. Sie bekommen ihr eigenes Leben nicht in den Griff. Sie stellen sich vor, dass andere Menschen an ihrem Unglück schuld sind, dass sie verantwortlich sind dafür, dass es ihnen nicht gut geht. Sie fühlen sich häufig auch zu Unrecht gemobbt, schlecht behandelt, letztlich auch nicht anerkannt und können aber über diese Befindlichkeiten häufig überhaupt nicht kommunizieren oder vertrauensvolle Beziehungen etwa zu anderen Menschen überhaupt nicht pflegen. Sie haben in der Regel keine Bindungen, keine Paarbeziehungen, wünschen sich dieses aber. Und das ist sozusagen der Anlass dafür, warum sie anfangen, sich mit solchen sehr negativen Gedanken zu tragen und dann, wenn es ernster wird, wenn sie in die Vorbereitungshandlungen übergehen, dann fällt noch auf, dass die jungen Täter, anders als die erwachsenen Täter, sehr viel mehr im Internet, auch im Zusammenhang mit Ego-Shootern oder entsprechenden Plattformen, auf denen sie kommunizieren und chatten, unterwegs sind. Das ist bei erwachsenen Tätern nicht unbedingt der Fall. Erwachsene können diese Ideen zwar den Medien entnehmen, sind aber nicht so sehr wie junge Täter auf direkte Vorbilder angewiesen.
Woran kann man denn erkennen, dass jemand eine Amoktat plant?
Interessanterweise sind die Tatvorbereitungen bei Amoktätern sehr lang andauernd. Und das gibt der Gesellschaft eine Chance, solche Taten in der Planungsphase zu entdecken und eine Tat zu verhindern. Wenn sich jemand radikalisiert in diesem Sinne, dass er also vorhat, eine Amoktat zu begehen, dann ist das keine spontane Tat, es ist keine impulsive Tat und es geschieht auch nicht vor dem Hintergrund von etwa sehr negativen, sonst für Gewalttaten ursächlichen impulsiven Affekten, sondern da ärgert sich jemand im Grunde über Jahre hinweg über seine soziale Umwelt und fängt dann an, sich mit diesem Gedanken anzufreunden, dass er Menschen umbringen könnte und danach einen Suizid begeht oder sich möglicherweise von der Polizei erschießen zu lassen. Und diese Planungsphase, die bringt es mit sich, dass sich jemand sehr intensiv meist im Internet oder in der Beschäftigung mit anderen vorhergegangenen Fällen, eben mit anderen Taten befasst. Und je näher dann im Grunde die Vorbereitung auf die Tat zugeht und je näher die Tat rückt, umso eher wird eine solche Person Andeutungen machen. Sie wird also vielleicht nicht direkt drohen damit, dass sie sagt, ich mache bei euch eine Amoktat, das kann passieren, aber in der Regel wird eine solche Person eher andeuten, dass sie Amoktaten pauschal als ganz positiv oder verständlich empfindet, dass sie also Sympathien für Amoktaten anderer äußert oder im Zuge einer Medienberichterstattung über eine andere Tat Verständnis für den Täter und seine vermeintlichen Motive äußert oder Andeutungen macht in einer etwas verschwommenen Art. Also ihr werdet alle noch sehen, wozu das hier noch führen kann, wenn ihr mich weiterhin so behandelt. Und die Umwelt weiß meist gar nicht, worum es geht, weil es keine konkreten Konflikte gibt. Das heißt, man kann auch zur Abgrenzung häufig Situationen finden, wenn jemand in großer Wut irgendwelche beleidigenden Äußerungen tätigt und dann auch noch in Wut ausstößt und im Übrigen bringe ich euch alle um, ich mache eine Amoktat und es gab einen ganz konkreten Konflikt, dann wird man sogar eher davon ausgehen können, dass das überhaupt nicht geplant ist, weil Amoktäter nicht impulsiv aggressiv sind und nicht aus einer spontanen Wut heraus handeln, sondern genau im Gegenteil. Also wenn ein konkreter Anlass besteht, ist eher Entwarnung gegeben. Wenn aber jemand ohne konkreten Anlass und ohne dass der Umgebung so richtig klar ist, warum jetzt über Amok geredet wird, andeutet, dass es sowas geben könnte demnächst, dann ist große Vorsicht geboten. Und in der Regel werden Sympathien für andere Taten oder für bestimmte Tatmittel geäußert. Es werden vielleicht Videos auf dem Handy gezeigt oder entsprechende Nachrichten gepostet. Und dann sollte man solche Äußerungen auch ernst nehmen.
Was können insbesondere Behörden und Unternehmen tun, wenn sie den Verdacht haben, dass eine Person eine Amoktat plant?
Wir stellen in letzter Zeit fest, insbesondere in diesem Jahr, dass die Ankündigungen oder die Verdachtsfälle von Erwachsenen deutlich zunehmen. Also wenn man bei Amok nur an junge potenzielle Täter und Taten an der Schule oder im schulischen Umfeld denkt, dann wäre das deutlich zu kurz gegriffen. Man hat Situationen in Behörden, wo Kunden etwa in der Agentur für Arbeit oder in Jobcentern oder auch in ganz anderen Behörden, das kann das Standesamt sein, das kann das Ordnungsamt sein, mit Kunden zu tun haben, die sehr sonderbar bedrohlich wirken und die eben nicht impulsiv aufbrausend sind, die aber Andeutungen machen, dass noch ganz schlimme Dinge passieren werden, wenn ihren Wünschen nicht nachgekommen wird. Oder dass sie demnächst wieder kämen und dann würden alle noch sehen, was sie davon haben. Also eher solche Andeutungen, dass etwas Schlimmes geschehen könnte, wenn ihren Wünschen nicht nachgekommen wird. Und solche Andeutungen sollte man sehr ernst nehmen. Noch dazu, wenn in irgendeiner Form das Wort Amok oder Attentat vielleicht fällt oder Sympathien geäußert werden. Also bei Behörden stellt sich häufig das Problem so dar, dass die Vorgesetzten möglicherweise die Dezernenten nicht so unterstützen und die Sache nicht ernst nehmen wollen. Das heißt, die eigentlichen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen mit dem Problem alleine lassen. Und das ist natürlich ganz falsch. Man kann also nur ermuntern, dass solche Andeutungen, Drohungen oder Ankündigungen einer möglichen Mehrfachtötung nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern dass die Behörden agieren und ein ernsthaftes Gespräch mit der Person führen, die gedroht hat, oder zumindest mit der Mitarbeiterin, dem Mitarbeiter, und die Polizei einschalten, um eine akute Gefährdung auszuschließen. Bei Unternehmen stellen sich ähnliche Probleme. Man muss aber dort an die sogenannten Innentäter denken. Das heißt, es geht dort häufiger um Personen, die man vielleicht kündigen möchte, weil ihr Verhalten untragbar wird. Sei es, dass Andeutungen über eine mögliche Tat mittlerweile schon das Personal und die Kollegen und Kolleginnen verunsichern, oder dass man auch schon konkrete Andeutungen in Richtung Amok vernommen hat und dann Angst hat, eine solche Person zu kündigen und auch dort vielleicht lieber schweigen möchte, als das Problem anzugehen. Man kann in jedem Fall dazu raten, dass das ganz falsch wäre, einen solchen Verdacht unter den Teppich zu kehren. Man sollte ganz konkret die Informationen sammeln, die in Richtung bedrohliche Äußerungen, mögliche bedrohliche Verhaltensweisen in Richtung Attentat oder Amoktat deuten, zusammenführen und dann die Polizei einschalten. Die Polizei wird das Problem vielleicht nicht insgesamt lösen. Die Polizei hat aber die Möglichkeit, sehr schnell etwa den Zugang zu Schusswaffen zu klären und zu prüfen und eventuell auch durch eine Gefährderansprache herauszufinden, ob solche Pläne bestehen. Erstaunlicherweise geben nämlich Personen, die eine solche Tat planen, häufig zu, dass sie genau diese Gedanken haben. Also die Vorstellung, dass Personen, die dann konfrontiert werden von der Polizei, alles abstreiten und man dann keine Handhabe hätte, die sind falsch. Im Gegenteil, Verdachtsmomente sollte man unbedingt ernst nehmen. Und es stellt sich eben immer wieder heraus, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die direkt mit einer bedrohlichen Person zu tun haben, sich eher alleingelassen fühlen von der Unternehmensleitung, der Behördenleitung. Und das darf einfach nicht sein, weil die einzige Möglichkeit, um einen Amoktäter wirklich daran zu hindern, eine Tat zu begehen, liegt darin, dass man im Vorfeld diese Tatpläne aufdeckt und dann interveniert. Was dann weiter passiert, ob vielleicht noch eine psychiatrische Abklärung stattfindet, das wird die Polizei dann in die Wege leiten. Aber das ist dann eher nachrangig. Wenn ein Täter erstmal mit einer Schusswaffe oder mit Hieb- und Stichwaffen in einem Gebäude steht und beginnt, seine Tat auszuführen, dann hat man nicht mehr sehr viele Möglichkeiten. Das fängt schon mit der Überlegung an, wie kann man dann überhaupt einem solchen Täter noch ausweichen? Wie reagiert man selbst in einer solchen Schocksituation? Wie informiert man aber auch andere mögliche Gefährdete? Wenn eine Person mit Schusswaffen agiert, dann hat man wenig Chancen und kann letztlich die ganze Sache dem Pech oder dem Glück zuschreiben, ob man da davon kommt. Aber man kann sich nicht wirklich gut mit Übungen aller Art auf solche Lagen vorbereiten. Deshalb muss man im Vorfeld handeln und versuchen, die Verdachtsmomente zusammenzuführen und abzuklären.